Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, bei mir wie immer Daniel. Und vorab möchten wir uns direkt entschuldigen für die etwas längere Sendepause. Gefühlt ist es 1000 Jahre her, dass wir das letzte Mal im Mikrofon waren. Ich habe eben gesehen, es waren tatsächlich erst 2 Wochen, dass wir die letzte Folge hochgeladen haben, also gar nicht so lange. Aber gefühlt ist es viel, viel länger her. Das ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass für uns beide, Daniel und mich, der November einfach mega vollgepackt war mit Arbeit. Und Daniel ist auch noch umgezogen und da ist das einfach so ein bisschen hinten rüber gefallen. Aber du bist jetzt aus dem Gröbsten raus, denke ich, oder?
Nee, ich bin eigentlich noch mittendrin. Und also das, was ihr jetzt hört oder was ab und zu von mir kommt, sind quasi nur noch meine Reflexe. Also ich bin ja so sonst, also ich bin ja nicht wortkarg, aber ich habe ja hier, wie ihr alle wisst, eher den wortarmen Part und ja, das ist jetzt quasi, ich spule jetzt quasi nur immer so einzelne Sätze ab, die ich irgendwann schon mal gesagt habe. Vielleicht bin ich auch eine KI gerade, ich weiß es nicht.
Ja, wir sind ja beide so ein bisschen so eine Ausnahmesituation heute Abend, daher die Aufnahme, ja, so ein bisschen wir beide etwas angeschlagen. Du wolltest ja jetzt morgen und übermorgen nochmal richtig Gas geben, was den Umzug angeht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, ich sitze auf der Arbeit, was auch ein ungewöhnliches Setup ist für die Leute, die jetzt denken, wie kann der auf der Arbeit aufnehmen, der Schmock. Ich habe Nachtschicht und da gibt es immer so ein Zeitfenster, wo ich halt nicht arbeite, wo ich einfach nur anwesend sein muss. Und ja, deswegen hier mit Not-Setup und Not-Mikrofon heute diese Folge.
Ja, und ich habe hier so einen kleinen Throwback zu unseren allerersten Folgen. Da saß ich nämlich eben auch in dieser Küche mit dem alten Mikrofon und alles andere schon eingepackt. Und ja, also falls jetzt hier mehr halt, das liegt einfach daran, dass ich quasi keine Möbel mehr habe. Hier so.
Also wir beide so back to the roots mit dem ganz alten Setup unterwegs und ja, ein bisschen improvisiert heute.
Genau, ich habe aber auf jeden Fall für heute ein riesen, massives, ist ich jetzt fast vergessen, großes Dislike mit dabei. Willst du es jetzt schon hören oder gleich ist?
Gleich. Ich will kurz zu der Folge an sich was sagen und zwar waren ja ein paar von euch bei unserem Podcast-Geburtstag in der Krombacher Brauerei dabei, die kennen den Fall jetzt schon, denn wir haben einfach kurzerhand entschlossen, dass der Fall an sich so cool ist, dass wir heute nochmal über den sprechen. Das ist dann auch der Tatsache geschuldet, dass eben die letzten Wochen so viel los war. Dann muss ich keinen Fall getrennt vorbereiten. Den habe ich jetzt quasi schon mal vorbereitet. Das heißt, heute weichen wir so ein bisschen von der Formel ab. Daniel weiß jetzt schon, was auf ihn zukommt. Aber egal, wie gesagt, der Fall hat einiges an Diskussionspotenzial. Insofern machen wir das einfach. Aber ich will mit einer anderen Diskussionsfrage kurz einsteigen, bevor wir in den Fall gehen.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich kenne den Fall zwar, aber das war wie bei Man in Black. Ich habe vor ein paar Tagen, als es mit dem Umzug losging, in so ein Licht geguckt und seitdem ist alles weg.
Ja, perfekt. Dann fängt ja quasi alles wieder bei Null an. Aber jetzt eine andere Frage erst, bevor wir einsteigen. Die Tage hat mich eine Frage erreicht von einer Zuhörerin, die hat sich gefragt, ob wir schon mal negatives Feedback bekommen haben, weil wir gerne mal trinken während unserer Folgen und weil sie das Gefühl hatte, das könnte man als Verherrlichen des Alkoholkonsums verstehen und ja, und sie das Gefühl hatte, davon könnten sich Menschen getriggert fühlen oder wir unserer Vorbildfunktion irgendwie nicht nachkommen. Und ich möchte ganz kurz sagen, ich habe ihr auch schon gesagt, ich finde, verherrlichen ist ein hartes Wort. Ich meine, wir weisen immer wieder darauf hin, dass wir abgesehen von den Folgen eigentlich so gut wie nie trinken und dass wir das hier so ein bisschen dann als Genuss sehen. Und ehrlich gesagt, habe ich auch nicht vor, jedes Wort, das ich irgendwie hier sage, auf diese Waage zu messen, wer sich wovon in welcher Form irgendwie getriggert fühlen könnte. Das bin ich nicht und das möchte ich nicht und da habe ich wirklich sehr, sehr wenig Lust drauf. Ich meine, wir sind, glaube ich, Menschen, die schon versuchen, irgendwie objektiv und neutral über viele Themen zu sprechen und niemandem gerne auf die Füße treten wollen, aber ich möchte nicht alles, was ich sage, auf die Goldwaage legen. Wie siehst du das?
Ja, also gerne mal was bei der Aufnahme trinken, finde ich. Ja, also ich trinke auch schon mal gerne bei der Aufnahme einen Tee, wie jetzt gerade übrigens. Also es gibt auch wirklich zig Aufnahmen, wo wir nichts Alkoholisches, wenn das gemeint sein sollte, trinken. Und darüber hinaus sehe ich das eigentlich genauso wie du. Wir glorifizieren hier keinen Alkoholkonsum, um Gottes Willen, das würden wir niemals tun. Wenn wir quasi digital beisammen sind und mal mit einem Glas Wein antrinken, anstoßen oder vielleicht mal ein Bierchen oder so, dann ist das wie wenn sich zwei Kumpel treffen. Und ich finde, das ist gar nicht verwerflich. Ansonsten müsste man das, finde ich, irgendwie komplett verbieten, das Thema. Und daher finde ich, ist das jetzt irgendwie keine Werbung oder irgendwas. Also ich sehe es jetzt auch gar nicht als Angriff. Ich finde die Frage sogar ziemlich clever und klug. Also ich hatte da bisher noch keine negativen Berührpunkte und sehe das aber auch nicht kritisch, weil wir es auch nicht kritisch vollziehen.
Ja, genau. Also das war jetzt auch wirklich das erste Mal, dass jemand was in die Richtung geschrieben hat und ich sehe es eigentlich wie du. Also ich sehe das so als Genuss während der Aufnahme. Heute natürlich fast Brause für mich, weil ich halt auf der Arbeit sitze. Aber wie gesagt, darüber hinaus so im Alltag sind wir eigentlich so gut wie gar nicht trinkmäßig unterwegs. Und ich denke.
Ja, aber warte, wir sind, es ist aber, das klingt so, als ob wir uns jetzt hier immer beschädeln würden bei den Folgen, weil das ist halt auch nicht richtig, weißt
Nein, nein, aber wir trinken ja schon ganz gerne mal ein Weinchen und auch ein Whiskychen. Und aber wie gesagt, ich finde, im Rahmen von verantwortungsbewusstem Konsum ist das alles vollkommen okay. Und das ist halt eben genau das, was mir am Herzen liegt. So egal, was man tut, man sollte dabei immer ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, ein gewisses Maß beibehalten. Darüber hinaus, ja, wie gesagt, die Frage ist auf jeden Fall angemessen gewesen und okay gewesen. Und ja, es mag irgendwie Menschen geben, die sich vielleicht davon getriggert fühlen, dass wir während der Aufnahme mal einen Wein oder ein Bier trinken, weil die eben schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt vor jeder Aufnahme überlegen würden, was wir nicht tun, sagen oder machen dürfen, weil sich irgendwer getriggert fühlen könnte, dann dürften wir streng genommen keinen Podcast aufnehmen, weil nahezu alles irgendwelches Potenzial bergen könnte. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen anstrengend, dass heutzutage Menschen so oft offended und getriggert sind, statt einfach so auch mal ihre eigenen Befindlichkeiten irgendwie hinten anzustellen und sich zu fragen, ob das, was sie da gerade triggert, wirklich als Trigger ausreicht oder ob da vielleicht wirklich so die eigene Sicht einem nicht so ein bisschen im Wege steht, ne?
Ja, also ich finde halt auch, man sollte dabei immer berücksichtigen, dass wir hier nicht darum bemüht sind, uns in irgendeiner Weise zu verstellen oder uns auf die Zunge zu beißen. Wir sind einfach so, wie wir sind und also alle, die uns jetzt eine längere Zeit hören, haben eigentlich schon einen ganz guten Eindruck davon gewonnen, wie wir sind. Diejenigen, die uns vielleicht auch mal live kennengelernt haben, wissen, dass wir eigentlich genauso sind. Und ich finde, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Man sollte sich da jetzt irgendwie nicht verstellen. Und ich habe da irgendwie auch keine Lust drauf, jetzt das Gefühl zu haben, jetzt auf gewisse Dinge Rücksicht nehmen zu müssen oder so, ne? Und ich meine, wir reden ja halt, wie ihr ja wisst, wir sind halt Genussmenschen und wir reden halt auch re relativ häufig über irgendwas Leckeres, was wir essen und so weiter und so fort. Ich finde, das ist irgendwie ein Teil von uns und ich finde, wenn man als gestandene Männer sich mal trifft und dann mal ein Gläschen hebt, um anzustoßen sozusagen, dann ist das auch wirklich nichts Schlimmes. Also ich, ja, sehe ich so.
Daniel hat es auch schon angesprochen. Das ist für uns so ein virtuelles Treffen unter Freunden. Wir sind da, wie gesagt, so an unseren WG-Küchentisch zurückversetzt und ja, das gehört dann für uns auch einfach dazu, da mal so genussweise ein Weinchen oder ein Bierchen zu trinken. Und die Person sprach eben gezielt an, dass es eben Leute gibt, die vielleicht aus Umfeldern kommen, wo ein anderer Umgang mit Alkohol herrscht und die dann vielleicht das irgendwie generell schlimm finden können. Und ich muss dazu anmerken, auch da ist dann immer die Sache, was man draus macht, ne? Also ich kann verraten, dass in meiner Familie es auch Menschen gab, die einen sehr fragwürdigen Umgang mit Alkohol an den Tag gelegt haben. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass ich irgendwie verbittert bin oder jetzt mich davon angegriffen fühle, sondern dass mein Blick einfach von vornherein so geschärft war, dass ich dachte, ich möchte das anders machen und aber niemandem verüble, wenn er oder sie mal einen über den Durst trinkt. Das ist die
Ich
falsche
verstehe
Herangehensweise,
aber,
finde ich.
ich verstehe aber, dass man, dass das grundsätzlich ein sehr sensibles Thema ist und dass es einfach viele Menschen gibt, die sich dann vielleicht wirklich getriggert fühlen, wenn die sowas hören. Und wir wollen hier auf gar keinen Fall irgendwen dazu bringen, irgendwas zu trinken oder so sowas, ne? Oder halt irgendwas auszuprobieren, was wir hier so machen. Das ist halt einfach so ein Ding zwischen uns und mehr ist es eigentlich auch nicht. Und ich finde halt auch, wir reden ja über viele Dinge, wozu es immer eine kontroverse Meinung geben kann. Ne? Es beginnt ja damit auch, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, wenn wir darüber reden, dass wir gerade gegrillt haben oder sowas, ne? Dann könnte man ja genauso gut sagen, okay, auf der anderen Seite, hundertprozentig gibt es da draußen auch einige unter euch, die irgendwie vegan leben oder so, die das vielleicht auch nicht gut finden, aber das trotzdem noch relativ gut trennen können von uns als Menschen irgendwie so. Ne? Und von daher finde ich, es gibt halt sehr viele Themen, die halt so eine zweite Meinung noch haben und die man theoretisch kontrovers diskutieren könnte, wenn man sie denn wirklich diskutieren möchte. Und ich glaube aber, das sind eigentlich sehr häufig Nebensächlichkeiten.
Ja, das gibt ziemlich genau meine Meinung wieder. Und damit ist die Frage hoffentlich zufriedenstellend beantwortet. Du kannst ja noch mal...
Ja, warte ganz kurz, Entschuldigung. Ich will mit Nebensächlichkeiten, um das vielleicht ganz kurz klarzustellen, nicht, dass das falsch irgendwie in den falschen Hals gerät, nicht sagen, dass jetzt irgendwie ein Alkoholproblem irgendwas Nebensächliches ist oder auch, dass ich jetzt, keine Ahnung, wenn jemand irgendeine Ernährungsform für sich wählt, dass ich das als nebensächlich erachte. Das meinte ich so nicht, sondern ich meinte viel eher, dass wir das im Prinzip so machen, wie wir sind alles und uns halt nicht einschränken möchten, dass wir irgendwem auf die Füße treten könnten und uns dadurch verstellen müssten. So ja. meine ich das. Das heißt, wir behandeln es für uns im Nebenbei sozusagen.
Ich habe es so verstanden, dass du Nebensächlichkeit meintest, weil wir ja einfach thematisch aus einem anderen Grund hier sind und der im Vordergrund steht und quasi unsere Konsumgewohnheiten im Prinzip keine Rolle in dieser Beziehung spielen. Daher vielleicht auch so ein bisschen Nebensächlichkeiten im Podcast-Kontext, denn hier geht es halt um True Crime.
Ja, genau. Aber du wolltest gerade noch was sagen.
Aber natürlich vermischt sich das so ein bisschen, weil ich glaube auch, dass wir so relativ persönlich reden, macht eben den Podcast auch aus und dann vermischt sich natürlich True Crime auch gerne mit diesen in Anführungsstrichen Nebensächlichkeiten. Ich wollte nur noch sagen, ich wollte die Dame, die Frage gestellt hat, dann ermutigen, wenn deine Frage jetzt aus deiner Sicht noch nicht abschließend geklärt ist und oder dir das jetzt irgendwie zu eng war, zu, weiß ich nicht, zu dünn drüber, dann schreib ruhig nochmal, dann gebe ich dir eine tiefere Antwort, wenn du möchtest. Aber das ist jetzt, glaube ich, erstmal so als Einstieg in die Folge ganz gut. Steigen wir ein in True Crime, denn deswegen sind wir, wie gesagt, hier. Der Fall hat uns begleitet bei unserem dritten Podcast-Geburtstag vor kurzem in der Krombacher Brauerei. Einige von euch waren da, es war ein schöner Abend, abgesehen davon, dass ich krank war und dann leider nach der Aufführung relativ schnell los musste. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich bei der Aufführung selber nicht so performt habe, wie ich eigentlich sonst tue, aber du hast ja schon gesagt, das hat man mir nicht so angemerkt. Also
nein, insofern. Also ich fand, dass du es sehr gut gemacht hast. Ich meine, ja, man hat dir auf gar keinen Fall angemerkt, dass es dir halt dann so schlecht ging, dass du dir irgendwie hinterher auch gehen musstest. Und ich glaube, dass wir insgesamt so oder so einen coolen Abend hatten. Schade ist es halt darum, dass gewiss noch einige von euch da draußen mit Fabian auch eine Runde quatschen wollten. Ja. Das ging dann natürlich nicht mehr. Aber davon abgesehen, glaube ich, war das ein sehr schöner Krombacher Geburtstag von uns in der Krombacher Erlebniswelt. Und hier nochmal unser Dankeschön an das ganze Team von der Krombacher Erlebniswelt. Also das war auf jeden Fall einmal mehr eine sehr schöne gemeinsame Zeit. Und wir sind euch unendlich dankbar dafür, dass wir bei euch feiern durften. Und natürlich auch über das Präsent am Ende haben wir uns sehr gefreut.
Ja, voll. Ich muss auch sagen, für mich hat sich der Abend auch irgendwie so ein bisschen inkomplett angefühlt, eben weil dann nachher dieses gemeinsam noch irgendwie sitzen und ein bisschen ins Gespräch kommen einfach gefehlt hat, aber das war einfach nicht möglich. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, diesen Fall haben wir an diesem Abend vorgestellt und dann entschieden, den zeitnah auch im Podcast zu behandeln. Wir sprechen über einen Doppelmord in Koblenz im Jahre 2011 und wir sprechen über einen Fall, in dem es eine Verurteilung gibt. Die Schwiegertochter des ermordeten Ehepaars ist seit 2013 rechtskräftig verurteilt. Lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld, also durchaus das volle Programm für eben diesen Doppelmord an ihren Schwiegereltern. Und wir fragen uns, sitzt da die richtige Person im Gefängnis? Es gibt eine kleine Kontroverse um diesen Fall. Es gibt eine Dokumentation des SWR, in der bekannte Profiler und in True-Crime-Kreisen anerkannte Experte Stefan Harbort versucht, da so ein bisschen Fragen aufzuwerfen und ein bisschen Zweifel an der Schuld der verurteilten Straftäterin zu wecken. Allerdings muss ich dazu sagen, diese Dokumentation, so cool sie auch ist und so sehenswert sie ist ein wenig einseitig gestrickt. Aber wir versuchen jetzt so ein bisschen diesen Fall zu beleuchten und ja, den Fragen, die da aufkommen, so auf die Spur zu kommen. Bist du ready, Daniel?
Ich bin ready und freue mich tatsächlich wieder auf den Fall. Ich glaube auch, Fabian, das habe ich so am Krombacher Abend nicht gesagt, dass ich den auch schon irgendwoher kannte.
Ich weiß, dass du den
kanntest. Also ich hätte ihn, ich hätte ihn nicht erzählen können. Ich meine, dass ich ihn entweder bei einem anderen Podcast gehört habe. Das können eigentlich auch nur drei sein. Ofenkäse, Mord und Totschlag oder Licht ins Dunkel, Grabesstille vielleicht noch. Und oder alternativ, dass ich irgendwann mal eine Doku gesehen habe. Ja. Jedenfalls erinnere ich mich daran, dass ich vor meinem inneren Auge eine Szenerie gemalt hatte und ich konnte dieses Bild wieder hervorrufen sozusagen. Und das hat, das war anders als das Bild, das ich an dem Abend gezeichnet habe, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich weiß, dass du den Fall kanntest, denn diesen Fall habe ich vor Jahren, also auch deutlich bevor wir beschlossen haben, diesen Podcast zu starten, da habe ich diese Doku, diese dreiteilige SWR-Doku in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet und du und Serhat, wir haben darüber diskutiert. Also ich weiß auch, dass wir über diesen Fall alle drei diskutiert haben. Ihr hattet das dann geguckt und wir haben uns wirklich gefragt, weil ich da zu dem Zeitpunkt auch das Gerichtsurteil noch nicht gelesen hatte und keine Hintergründe kannte. Also ich kannte alle Fakten zu dem Fall nur aus dieser Doku und wir haben uns alle drei gefragt, wie kann man diese Frau auf Basis dieser Beweise oder dieser Indizien verurteilen. Daran erinnere ich mich noch sehr gut.
Okay, dann kommt es daher.
Ja, aber für die Leute, die jetzt nur Bahnhof verstehen und den Fall eben nicht kennen, eins nach dem anderen. Die Familie Schemmer ist ein bekanntes Kaufmanns-Ehepaar aus Koblenz. Die Eheleute Waltraud und Heinrich, die sind Heinrich ist 72 zu diesem Zeitpunkt und Waltraud ist Ende 60, 68 um genau zu sein, nein, sie ist erst 75 und 68, so war es. Ich habe hier meine Stichpunkte, die ich für die Krombacher gemacht hatte, habe ich nicht da. Ich arbeite jetzt gerade wieder aus dem Kopf quasi, aber dadurch, dass ich ja schon mal drüber gesprochen habe, ist es ja verankert in meinem Langzeitgedächtnis. Das Ehepaar Schemmer, also wie gesagt 75 und 68, Heinrich und Waltraud, ein Kaufmannsehepaar aus Koblenz, in Koblenz auch bekannt und verankert, die genießen mittlerweile so ein bisschen ihren Ruhestand. Die haben das Geschäft abgegeben, die haben Immobilien, die sie so ein bisschen vermieten, unter anderem das Haus, in dem sie selber wohnen. Da ist das erste Geschoss von einer Frau gegen Miete bewohnt und sie selber leben so im Erdgeschoss, da haben die sich quasi eingerichtet. Das reicht denen, nachdem ihr Sohn ausgezogen ist. Der wohnt mit seiner Frau Henrike und den gemeinsamen Töchtern im Emsland. Das sind so 350 Kilometer von Koblenz weg. Also der Wohnort des Sohnes und der Schwiegertochter. Da ist das Verhältnis so ein bisschen kühl, muss man sagen. Also es ist der einzige Sohn, das einzige Kind. Aber die Schemmer Seniors, die sind nicht so hundertprozentig mit der Schwiegertochter einverstanden. Speziell Mutter Waltraud hat da wohl immer wieder so ein bisschen Probleme. Also ich habe das immer so ein bisschen nach, wie gesagt, Dokus und auch nach Einsicht des Urteils so ein bisschen darauf runtergebrochen, dass es so eine klassische Situation zu sein schien, dass dieser Mutter einfach keine Frau so richtig gut genug für ihren Sohn war. Also die war sehr behütend, das war ihr einziger Sohn, die war sehr darauf erpicht, dass es dem möglichst gut geht, dass der auch von seiner Frau möglichst bemuttert und gut behandelt wird. Und das hätte, glaube ich, eine Frau ihm recht machen können.
Also war sie dann selbst auch Hausfrau, Waltraud?
Ja, genau. Also die hat.
Ja, also woher kommt dieser Hausfrau-Begriff jetzt in meinem Kopf? Naja, weil man sich da schon so ein bisschen ein altes Rollenmodell vorstellt. Wenn du das so beschreibst, dass Waltraud eine sehr genaue Vorstellung der idealen Schwiegertochter sozusagen hatte. Ich kann mir vorstellen, dass das auch zum Mismatch geführt hat mit der heutigen Generation, beziehungsweise mit der Generation in den 2010er Jahren.
Ja, also wie gesagt, die Schemmers hatten so einen Krämerladen, so ein Geschäft und da hat Waltraud auch mitgeholfen, aber primär hat sie halt den Haushalt geführt und das Leben des Sohnes quasi überwacht, also das klingt so negativ, also dessen Erziehung quasi gewährleistet. Und Henrike Schemmer ist, glaube ich, auch so einfach so eine andere Art Frau, ne? Das ist so eine großgewachsene, etwas kühl und distanziert wirkende, glaube ich, ja, intelligente, aber nicht sonderlich emotional, also es ist so eine Frau, die die strahlt, glaube ich, nicht jetzt so diese hausfrauliche Wärme aus, die man so althergebracht in so einem Rollen-Klischee-Bild sieht. Weißt du, was ich meine?
Ja, komplett. Und also, man kann, sie ist nicht so die weiß nicht, Hausfrau, die, keine Ahnung, eine Schürze trägt und jetzt hau ich mal komplett in die Klischeekiste, keine Ahnung, den ganzen Tag mit Backen oder sowas beschäftigt ist, Putzen. Also ein ganz altes Bild sozusagen, was eigentlich auch schon überhaupt nicht mehr der Zeit entspricht.
Genau, also ja, wie gesagt, woher die Probleme letzten Endes kamen, weiß ich nicht, aber das ist so der Vibe, der da für mich immer aufkam.
Okay.
Es ist Juli 2011, genau genommen der 9. Juli 2011, ein Samstag. Da macht das Ehepaar Schemmer Junior einen Überraschungsbesuch in Koblenz. Der Geburtstag der Mutter oder / Schwiegermutter, der steht unmittelbar bevor. Zu dem kann man aber nicht kommen und so hat man beschlossen, einfach so im Vorfeld so einen Überraschungsbesuch zu starten, um dann zumindest ein bisschen Zeit mit den Eltern zu verbringen. Die fahren quasi vor und finden das Elternhaus ruhig daliegend vor. Es ist Mittagszeit und ungewöhnlicherweise sind alle Rollläden noch runtergelassen. Man verschafft sich Eintritt in das Haus, nachdem man geklingelt hat, aber es gibt auch einen Schlüssel. Also die jungen Leute, das Ehepaar Schemmer Junior hatte auch Schlüssel zu dem Haus. Und so tritt man ein. Ich denke, man wird dann da auch irgendwie gerufen haben, was gesagt haben, aber bekommt keine Antwort. Und macht sich also auf den Weg Richtung elterliches Schlafzimmer. Und jetzt musst du dir das vorstellen, das Schlafzimmer hat an das Schlafzimmer angrenzendes Badezimmer. Also man betritt quasi dieses Schlafzimmer und direkt rechts von der Schlafzimmertür ist dann der Eingang ins Badezimmer. Und da sieht man dann auch schon den alten Heinrich Schemmer, den Herrn des Hauses, in einer Blutlache liegend. Also es ist offenkundig, der ist verletzt, der trägt Unterwäsche, ist verletzt, bewegt sich nicht. Der Sohn des Hauses ist komplett paralysiert. Der sieht da seinen blutenden, bewegungslosen Vater. Und seine Frau Henrike, die rennt jetzt also quasi los zu ihrem Schwiegervater, versucht irgendwelche Vitalfunktionen noch zu erkennen. Lebt der noch, atmet der, versucht erste Hilfe zu leisten. Und ja, als sie dann merkt, dass er tot ist, soll sie sich so Aussagen zufolge so quasi in Trauer so auf ihn geworfen haben. Weißt du, was ich meine? Also so auf dem Leichnam quasi getrauert. Schnell ist sie dann auch aufgestanden und hat wahrgenommen, dass im Bett die Schwiegermutter Waltraud Schemmer liegt, offensichtlich ebenfalls blutend und schwer verletzt. Und hier dann das gleiche Bild. Auch da werden Vitalfunktionen überprüft, auch da wird versucht, nochmal irgendwie Erste Hilfe zu leisten. Und auch da gibt es dann so einen trauernden Zusammenbruch auf der Leiche, denn auch die ist verstorben. Also beide Schemmers Seniors sind tot.
Ich finde, wenn du das so beschreibst, Entschuldigung, wirkt das so, als ob Henrike so arg im Mittelpunkt stünde. Weißt du, sie ist quasi zu Heinrich gestürzt, hat ihn dann irgendwie den leblosen Körper umarmt, ne, und dann beim Aufstehen erblickt sie dann die Leiche Waltraud. Weißt du, wie ich das meine?
Ja,
also sie ist so bei dieser Erzählung sehr stark im Mittelpunkt.
Ja.
Da fragt man sich schon, was der Sohn in der Zwischenzeit gemacht hat. Wie heißt der noch?
Habe ich gerade vergessen, muss ich gleich nochmal in meinem Gedächtnis kramen.
Okay.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Sache ist einfach die, dass der sehr geschockt war. Der der hat natürlich nicht mit diesem Bild gerechnet, das sich da bietet. Das ist auch natürlich keine einfache Sache. Disclaimer oder kurzer Rückblick in eigener Sache. Ich habe ja 2015 auch meine Mutter tot gefunden. Und das ist eine Sache, auf die man nicht eingestellt ist. Und die ist halt friedlich eingeschlafen. Die ist nicht irgendwie getötet worden. Die lag da nicht in der Blutlache. Dann wäre ich wahrscheinlich auch paralysiert gewesen. Ne? Also
natürlich, klar.
Das ist so schon krass genug, wenn du halt realisierst, die Person ist tot. Aber wenn da jetzt dann noch so ein Verbrechen vorliegt, dann ist das sicherlich nochmal schwerer. Und daher hatte er halt das, was man wahrscheinlich landläufig Schockstarre nennt.
Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt deine Vermutung, dass er einfach wirklich sprachlos daneben stand und
das ist auch
zu nichts in der Lage war.
Das entspricht auch seiner Schilderung oder der Schilderung von ihm und seiner Ehefrau, dass er, wie gesagt, so schockstarr einfach da war und sie in so einen Aktionismus verfallen ist. Allerdings muss ich sagen, fand ich immer schon dieses so auf den Leichen irgendwie jammernd zusammenbrechen, so ein bisschen drüber, gerade eingedenk der Tatsache, dass das Verhältnis eben speziell zur Schwiegermutter nicht das Beste war.
Weiß ich nicht. Also ich finde, ja, mag so sein. Und auf der anderen Seite kann es ja auch einfach nur eine harte Schale gewesen sein. Die ist dann vielleicht durchbrochen worden durch den inneren Schmerz. Also
ja.
Komplett abwegig finde ich das nicht.
Ich möchte gar nichts unterstellen. Ich wollte einfach nur sagen, dass das ein Punkt war, über den ich immer so latent gestolpert bin.
Ja, das verstehe ich.
Die beiden rufen also jetzt die Polizei an diesem Samstagvormittag. Viel mehr bleibt denen ja nicht übrig. Und ja, relativ schnell beginnen die Ermittlungen, die Leichen werden untersucht und das erste Bild bestätigt sich schnell. Natürlich ist da ein gewaltsames Verbrechen irgendwie am Start gewesen. Die beiden wurden offensichtlich in diesem Schlafzimmer, Schrägstrich, diesem Bad zum Schlafzimmer hinführend, von einem Angreifer überrascht, der mit einem Messer auf die beiden losgegangen ist. Heinrich Schemmer wurde offensichtlich als erster angegriffen, wahrscheinlich als er das Bad gerade verlassen hat. Der zeigt 4 Stichverletzungen. Eine davon ist so in der rechten Schulter, rechter Oberarmregion. Die wird er dem Täter so hingedreht haben, als er den Täter gesehen hat. Weißt du, also der Täter muss in das Zimmer eingedrungen sein. Heinrich Schemmer hat das realisiert, hat so als Reflex so die Schulter rausgedreht, um den Angriff abzufangen. Das ist so eine typische Abwehrverletzung. Und hat dann aber noch 3 Stiche in den Oberkörper bekommen, an denen er dann letztendlich gestorben ist. Und dem Spurenbild zufolge und auch verschiedenen Rekonstruktionen zufolge lag seine Frau Waltraud im Bett. Ob sie schlief oder nicht, weiß man nicht. Aber vermutlich war sie so im Halbschlaf, bekam mit, dass da was passiert ist, ist aber noch nicht in der Lage gewesen, aus dem Bett aufzustehen, sondern wurde im Bett liegend angegriffen und ihr galt dann auf jeden Fall die größere Gewalt. Sie wurde mit insgesamt 13 Messerstichen dann tödlich verletzt, also 4 gegen Heinrich, 13 gegen Waltraud und ja, Rekonstruktionen gehen auch davon aus, dass es ein Täter war. Es wurde auf jeden Fall ein Messer verwendet, also nicht irgendwie 2 Täter, 2 Klingen oder so, sondern ja, man geht davon aus, es war ein Täter.
Ja, das ist ja ein Punkt, über den wir dann auch diskutiert haben, dass sie als vermeintlich schwächeres Opfer dann doch wirklich extrem zugerichtet wurde durch diese vielen Messerstiche. Weswegen man natürlich auch sich fragt oder zumindest die Vermutung äußert, dass es halt in irgendeiner Form ja so ein emotionales Motiv gegeben haben muss.
Genau, ging es da vielleicht um sie? War sie vielleicht, ja, wie soll ich sagen, dem Täter eher das Ziel oder einem Dorn im Auge? Sie wird zwar als robuste und resolute Frau beschrieben, aber immerhin war sie eine Frau von fast 70 Jahren und ja, 13 Messerstiche sind da schon auch eine krasse Nummer. Ne? Also da hat jemand auf jeden Fall ist da auf Nummer sicher gegangen. Ja, schnell wird auch klar, dass der Täter sich nicht irgendwie selbst Zutritt verschafft hat ins Haus. Das heißt, es bleiben im Prinzip nur die Möglichkeiten, dass das Ehepaar Schemmer Senior den oder die Täter eingelassen hat. Aber das passt ja nun nicht so richtig zu dem Szenario, denn die hätten ja jetzt nicht jemanden reingelassen und wären dann ins Bett gegangen. Das ist ja ein bisschen seltsam.
Ja, genau.
Also bleibt letzten Endes nur der eigene Schlüssel des Täters und tatsächlich findet sich in einem Blumenbeet neben der Eingangstreppe ein Schlüssel zum Hause Schemmer. Die haben so eine Sicherheitsschließanlage, wo man so ganz abgefahren geformte Schlüssel bekommt, also nicht so 0815 Schlüssel. Es ist bewiesen, es ist klar, dass es 6 verschiedene Schlüssel gibt zu diesem Haus. 4 davon gehören dem Ehepaar Schemmer Senior, also Herrn Schemmer, Frau Schemmer. Einer war für die Haushälterin und einer war so ein Ersatzschlüssel, den manchmal von einem Gärtner genutzt wurde. Die anderen beiden Schlüssel hatten Sohn und Schwiegertochter. Im Hause Schemmer Senior sind diese 4 Schlüssel aufzufinden. Bei Schemmer Junior gibt es nur noch einen Schlüssel. Das heißt, man weiß, der Schlüssel, der benutzt wurde, der da im Blumenbeet lag, der kam auf jeden Fall aus dem Hause des Sohnes. Man weiß aber nicht, ist es der des Sohnes oder der Schwiegertochter. Das konnte man nicht mehr nachhalten. Der Schlüssel wirkt da auch platziert. Das schreibt sowohl die Polizei und das schreibt auch oder das findet auch Stefan Harbort heraus in dieser SWR3-Doku. Der wirft einen Schlüssel irgendwie 100 Mal vor dieser Haustür und niemals bleibt der auch nur ansatzweise so liegen wie der Schlüssel, der gefunden wurde. Und so geht man halt davon aus, dass der ganz bewusst da platziert wurde. Da frage ich mich aber auch, warum. Das ist ja auch an sich eine Sache, die direkt in eine Richtung weist, was so Täter angeht, nämlich das Ehepaar Junior. Warum sollten die das tun, wenn die es gewesen sind? Ne? Das ist schon eine Frage, die man im Hinterkopf behalten sollte.
Ja, auf alle Fälle. Klar, also ich meine, Henrike rückt einfach immer mehr in den Verdacht, eben weil sie auch nicht unbedingt die ideale Schwiegertochter war für Waltraud und weil sie die körperliche Kraft mitgebracht hätte und weil sie auch eben Schlüsselgewalt hatte, also die Möglichkeit hatte, eben auch in die Wohnung einzutreten, aber trotzdem dieses Drapieren des Schlüssels da in diesem Beet, das ist doch echt seltsam.
Das ist höchst unlogisch, ja. Du hast jetzt Henrike Schemmers körperliche Kraft angesprochen, da sind wir, glaube ich, noch gar nicht zugekommen, das weißt du noch von dem Abend bei der Krombacher. Deswegen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, genau, Henrike Schemmer ist so ein bisschen so eine, in Anführungsstrichen, Walküre, eine sehr große Frau, 1,90 Meter und auch, kein Hänfling, sondern ja eine stattliche Frau, also durchaus jemand, der die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, so einen Mord zu begehen, so einen Doppelmord zu begehen. Und die rückt dann eben auch relativ schnell in den Fokus der Ermittlungen, denn die Polizei weiß zum einen, dass das Verhältnis zwischen Schwiegereltern und Schwiegertochter nicht das Beste war und die Familie des Sohnes ist finanziell so ein bisschen angeschlagen. Dieses zu erwartende Erbe, die Eltern waren sehr wohlhabend, es ging dann im Endeffekt um 1,5 Millionen Euro plus Immobilien, also es ist eine relativ stattliche Summe, die da rumgekommen ist.
Stattliche Summe, ja.
Und das ist ja ein warmer Regen, den die Familie Schemmer Junior durchaus gut gebrauchen konnte. Wie schlimm die jetzt finanziell dastanden, weiß ich nicht, aber die hatten wohl doch mit Problemen zu kämpfen. Schnell rückt so ein bisschen die Nacht vom Donnerstag auf den Freitag, 7. auf 8. Juli, also quasi einen Tag vor diesem Überraschungsbesuch, in den Fokus der Ermittler. Man kann allerdings nicht so genau den Todeszeitpunkt klären. Es kann sehr gut sein, dass die in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag ermordet worden sind. Es kann allerdings auch sein, dass die erst im Laufe des Freitags gestorben sind. Da konnte sich der Gerichtsmediziner nicht mehr festlegen.
Ja.
Die Frau, die zur Miete im ersten Stock wohnt, im Hause Schemmer Senior, hatte allerdings in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli, also von Donnerstag auf Freitag, nachts Geräusche gehört, denen allerdings keine Bedeutung beigemessen. Und so auf diese Aussage aufbauend geht man jetzt also als Tatzeitpunkt von dieser Nacht Donnerstag auf Freitag aus.
Ja, ist auf jeden Fall sehr naheliegend.
Dem widersprechen allerdings die sogenannten Bäckereizeugen. Das sind Leute alle so auch im Alter der Schemmers, also alle so Ende 70, Anfang 60, die sich jeden Freitagvormittag in einer Bäckerei in der Koblenzer Innenstadt treffen und da ein gemeinsames Frühstück einnehmen und so ein bisschen plaudern. Und die schwören Stein und Bein, das Ehepaar Schemmer an diesem Freitagvormittag noch gesehen zu haben. Das Szenario wäre hier also, die waren freitags morgens, vormittags in der Stadt, sind dann nach Hause gekommen, haben sich vielleicht nochmal zum Mittagsschlaf hingelegt, daher dann diese Schlafsituation und wurden dabei angegriffen, also nicht in der Nacht.
Ja, also ich glaube diesen Bäckereizeugen.
Das spielt nämlich auch noch eine Rolle, also muss ich kurz sagen, entschuldige. Das spielt natürlich noch eine Rolle, dass die offensichtlich in Schlafklamotten waren, Waltraud im Bett, das passt dann natürlich zu diesen Geräuschen, die nachts gehört wurden und deswegen ist man natürlich eher bei der Nacht als Tatzeit, aber wie gesagt, es kann natürlich auch so ein Mittagsschlafszenario gewesen sein. Ne?
Ja genau, also ja, also die Kleidung passt natürlich eher zu so einer Schlafsituation, ob jetzt Mitternacht oder irgendwie Mittagsschlaf. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich glaube diesen Bäckereizeugen, weil sie das gesamte Potenzial mitbringen, im Prinzip feste Rituale zu haben und ihresgleichen im Blick zu haben. Naja, also wenn das ein festes Highlight war, sich in dieser Bäckerei zu treffen, um zu frühstücken, dann kennen sie, dann haben sie erstmal feste Uhrzeiten, das ist das Erste. Sie haben vielleicht auch alles ist ritualisiert, vielleicht das, was sie trinken, was sie essen, wie sie sich hinsetzen, wer wo sitzt und so weiter und so fort. Ja? Weil es einfach, sagen wir mal, ein besonderes Event bei ihnen im Leben darstellte, sich dort immer wieder zu treffen und sie sich dort immer ausgetauscht haben. Und dadurch, dass sie eben auch die beiden kannten, Waltraud und Heinrich, halte ich das für im höchsten Maße wahrscheinlich, dass sie die auch wirklich da gesehen haben.
Ja, gerade diese Ritualisierung, die du angesprochen hast, finde ich sehr, sehr interessant, denn ich glaube, gerade bei so ritualisierten Vorgängen wie so einem immer gleich ablaufenden Frühstück, und das wird so gewesen sein, jeder hat dann so, weiß ich nicht, trinkt dann seinen Milchkaffee, nimmt die Frühstücksplatte Klassik, wo dann irgendwie die zwei Spiegeleier und die zwei Käsescheiben drauf sind und so, und alles ist irgendwie immer gleich, und alles, was von diesen gleichen Ritualen abweicht, nimmt man eben wahr. Und wenn man jetzt dann irgendwie diese Schemmers sieht, die man wahrscheinlich sonst nicht freitagsmittags sieht, dann speichert man das ab.
Wir haben halt in unserem, sag ich mal, schnelllebigen Dasein so ein bisschen das Gespür dafür verloren, zu beobachten und irgendwo Zeit zu verbringen, am gleichen Ort immer wieder. Und ja, dem Leben einfach zuzusehen. So, ne? Und ich glaube halt, dass genau das so etwas war, was sie dort gemacht haben. Und genau aus diesem Grund glaube ich auch, dass das, was sie erzählt haben, der Wahrheit entspricht.
Das Gericht später wird ihnen nicht glauben. Da werden einige Widersprüche angeprangert in den Aussagen, die ja durchaus vorhanden sind. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr so 100%. Ich habe das Urteil mal vor Jahren gelesen. Aber ich erinnere mich, dass ich die erkannt habe, aber dachte, okay, das sind so kleine Abweichungen und so kleine Beobachtungsfehler, die ich jetzt nicht so super gravierend finde. Aber man hat denen auf jeden Fall daraufhin nicht geglaubt.
Ja. Unabhängig davon, wenn es der Wahrheit entsprochen hätte, dann wäre Henrike wahrscheinlich gar nicht jetzt in den Fokus geraten, ne?
Dann wäre Henrike gar nicht in der Lage gewesen, diesen Mord zu begehen, denn diese mögliche Tatbegehung durch Henrike, die war quasi an diesen Tatzeitpunkt 7. Juli auf 8. Juli gebunden. Und warum? Dazu kommen wir gleich. Denn diese Nacht, diese Donnerstag auf Freitag, war ein Zeitraum, in dem sie kein Alibi nachweisen konnte. Ihr Mann hat einen Freund in Düsseldorf besucht, der war also raus, der hatte durch diesen Freund auch ein Alibi. Henrike Schemmer hatte allerdings für die Nacht keins, und zwar für ungefähr 10:30 bis 6:30 morgens, also ein Zeitraum von so 7 Stunden ungefähr, 10:30 bis 6:30 morgens, also 7, 7,5 Stunden, da hatte sie tatsächlich kein Alibi. Da ist sie das...
Fabian?
Ja?
Ich bin ganz ehrlich, ne? Ich kann es kaum erwarten, dass du Landersonde sagst.
Ja, Inside-Joke, dazu kommen wir gleich. Also sie hat quasi ein Zeitfenster von ungefähr, sagen wir großzügig, 7,5 Stunden.
Ja.
Und in dieser Zeit war auch, das weiß man zumindest teilweise, das Auto nicht da. Die Schemmers hatten so einen etwas älteren BMW und man weiß, dass der zu bestimmten Zeiten in dieser Nacht nicht vor dem Haus stand wie üblich. Der war also weg und sie hatte kein Alibi. Ihr Mann hat ein Alibi. Jetzt unterstellt natürlich die Polizei ganz eindeutig, Henrike Schemmer ist in diesen BMW gesprungen, ist die 700 Kilometer hin und zurück nach Koblenz gefahren, hat die Schwiegereltern mit ihrem Schlüssel nachts überrascht und im Bett umgebracht und ist dann schnell wieder nach Hause gekommen. 700 Kilometer plus Doppelmord ist in 7,5 Stunden sicherlich möglich, gerade nachts sind die Autobahnen leer, da kommt man besser durch, da hat man jetzt nicht irgendwie zu befürchten, im, weiß ich nicht, Berufsverkehr stecken zu bleiben. Das ist also ein relativ großzügiges Zeitfenster. Stefan Harbort tut in dieser SWR-Doku immer so, als sei das ein sehr enges Zeitfenster, aber tatsächlich mit einem funktionierenden Auto ist das ein, wie ich finde, relativ großzügiges Zeitfenster.
Ja, und doch ist es, musst du wirklich sehr schnell fahren, ne? Also bei 350 Kilometern pro Strecke, boah, ich weiß nicht, da fährst du, also wenn du gut durchkommst, locker schon 3 Stunden, würde ich schon sagen.
Naja, du kannst das schon so, das also, Ganze in unter 3 Stunden fahren.
Ja, keine Ahnung, also ich will nur damit sagen, es ist schon wirklich sportlich, ne? Also anders gesagt, das Zielvorhaben zu sagen, nein, das ist so, aber wenn das ihr Plan gewesen sein sollte, zu sagen, ich fahre jetzt los, ermordet die beiden und fahr dann wieder zurück und das Ganze schaffe ich in dieser kurzen Zeit, dann ist das wirklich, sagen wir mal, ambitioniert gewesen.
Ja, okay, sie wird sich auch ein Stück weit an die gängigen Verkehrsregeln gehalten haben müssen, denn sie wurde in dieser Nacht nicht geblitzt oder ähnliches und das wird sie wahrscheinlich auch im Vorfeld oder hätte sie diesen Plan gefasst, hätte sie das wahrscheinlich auch bedacht, dass sie jetzt nicht irgendwie überall mit 200 durchfahren kann, weil sie sonst dem Risiko ausgesetzt wird, eben geblitzt zu werden. Und zur Risikominimierung wird sie dann schon auch irgendwie angemessen gefahren sein. Je nachdem, sie ist auch an keiner Tankstelle irgendwie gefilmt worden oder so. Das heißt, sie wird dann sowas wie einen Ersatzkanister mitgeführt haben, wenn der Tank nicht gereicht hätte. Also sie hat das schon relativ schlau geplant für den Fall, dass es so war. Sich an die Verkehrsregeln gehalten, Glück gehabt, nicht geblitzt worden zu sein und eben keine Tankstellen besucht. Sie allerdings gibt für ihre nächtliche Abwesenheit und die Abwesenheit des Autos einen ganz anderen Grund an. Sie sagt, sie ist durch die Gegend gefahren und hatte das feste Ziel, sich umzubringen. Also sie wollte einen Unfall provozieren und im Zuge dessen einfach sterben, ihrer Existenz ein Ende bereiten, entschied sich dann aber dagegen und kehrte in den frühen Morgenstunden nach Hause zurück. Diese Suizidalität, die hat sie wohl angeblich, seit sie so 11 Jahre alt ist, in sich. Die hatte wohl im Laufe ihres Lebens das ein oder andere traumatische Erlebnis und für sie war wohl immer so, ist so ein Hoffnungsschimmer zu wissen, dass wenn irgendwie alles zu viel wird im Leben, dass sie immer noch diese letzte Reserve hat, ihre Existenz auf eigenen Bestreben ein Ende zu bereiten. So, weißt du, wenn alles zu viel wird, kann ich mich immer noch umbringen. Das ist allerdings nicht diagnostiziert. Es gibt keine Aussagen von irgendwelchen Therapeuten, von irgendwelchen Psychiatern. Sie hat da nie mit jemandem drüber gesprochen, sodass das einfach nur ihre Aussage ist, die hier getroffen wird.
Ja, darüber haben wir in der Kronfahrer auch diskutiert. Ich finde halt, dass das halt tatsächlich so ein kleines Problem darstellt. Hätte es in irgendeiner Form eine Diagnose gegeben, dann wäre sie wahrscheinlich auch damit raus gewesen aus dieser Nummer, weil man ihr geglaubt hätte. Nichtsdestotrotz, auch hier wieder, wir haben ja unlängst darüber gesprochen, dass so, sagen wir mal, der offene Umgang mit Depressionen vor vielen Jahren oder vor gar nicht allzu langer Zeit irgendwie ein Tabuthema war. Man konnte sich das gar nicht vorstellen. Und das würde ich durchaus auch noch für diese Zeit hier sagen. Also gerade 2010, 2011 ist es passiert. Also wenn sie jetzt wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war, aber sagen wir mal, 20 Jahre lang begleitet war von irgendwelchen Depressionen oder sowas, dann würde das genau da reinpassen, dass man eben nicht drüber gesprochen hat.
Ja, das ist so der Zeitraum, so diese 10er Jahre, finde ich, wo das Ganze so ein bisschen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wurde und auch als Thema salonfähiger wurde, aber du hast recht, das ist immer noch nicht so offen darüber gesprochen worden.
Ja, zumal wir ja über die Zeit davor sprechen. Ne? Wir reden ja nicht von dem, was im Jahr 2011 war, sondern davor.
Ich finde diese Erklärung zu sagen, es war immer für mich so ein Silberstreif am Horizont zu wissen, wenn alles zu viel wird, kann ich mir selber das Leben nehmen, finde ich gar nicht weit hergeholt, ehrlich gesagt. Ich glaube, viele Leute denken so oder haben das so als Gewissheit für sich. Das Problem, was dann auch in dieser SWR-Doku beschrieben wird von einer Psychologin, die von Stefan Harbort hinzugezogen wird, ist einfach, dass die sagt, dass die Polizisten da vielleicht so ein bisschen Opfer des Halo-Effekts geworden sind. Die haben Henrike Schemmer also wahrgenommen als eben diese große, eloquente, intelligente, beherrschte und selbstbewusste Frau. Und das hat dann einfach so abgestrahlt, dass man ihr diese verletzliche Persönlichkeitsseite einfach nicht abgenommen hat. Also die Polizisten sind da so ein bisschen in so ein Folgefehler gekommen, weil die einfach davon ausgegangen sind, okay, jemand, der so auftritt, der kann gar nicht so verletzlich sein, dass er solche Gedanken hat. Und das ist natürlich auch ein Fehler, den man jetzt vielleicht heute mit dem etwas besseren Umgang mit so seelischen Problematiken nicht mehr machen würde, weil man eben weiß, dass nur weil jemand stark wirkt, das nicht heißt, dass er wirklich auch stark ist innerlich, ne? Oder dass jemand so unzerbrechlich ist, wie er sich nach außen darstellt.
Naja, klar. Das ist also sehr oberflächlich gedacht und ich finde, eigentlich darfst du dir das gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Was das in dieser Zeit noch bedeutete, wenn du quasi nur aufgrund deines Aussehens nicht ernst genommen wurdest.
Ja gut, immer wenn so Menschen ermitteln und wenn dann Ermittlungsschritte aufgrund von weiß ich nicht, Bauchgefühlen und Überzeugungen getroffen werden, dann gibt es eben immer einen Fehlerspielraum. Ne? Und dann spielt wahrscheinlich dieser Nasenfaktor schon irgendwie eine Rolle. Ist das ein sympathischer Mensch? Traut man dem Mensch das zu? Und sie wirkt eben auch in dieser Doku relativ distanziert, relativ kontrolliert und ist jetzt nicht unbedingt so ein krasser Sympathieträger. Ne? Und da ertappt man sich dann schon dabei, dass man dann vielleicht eher denkt, okay, die war es vielleicht, ne? Weil das einfach so ein Bild abrunden würde. Aber davon muss man sich natürlich frei machen als jemand, der zu einer Strafverfolgungsbehörde gehört oder auch als Richter. Und deswegen bin ich halt auch unfassbar froh, dass ich nicht in so einer Position bin, wo man dann Leute wirklich bewerten muss und wo aufgrund dessen auch wirklich tiefgreifende Entscheidungen getroffen werden.
Genau richtig. Wir wissen natürlich nicht, was die Beweggründe der Ermittler waren, weswegen sie so einen Eindruck gewonnen haben. Ich persönlich denke mir, okay, wenn sie nur einen reservierten Eindruck gemacht hat und vielleicht einen recht kalten, dann ist das vielleicht einfach nur ihr äußeres Erscheinungsbild gewesen. Und wäre sie, weiß nicht, zwei Köpfe kleiner oder sowas, hätte man gedacht, dann hätte man aus diesem reservierten und kalten Verhalten eher vielleicht, weiß ich nicht, einen traurigen Gesichtsausdruck oder irgendwie sowas gewonnen. Weißt du, man hätte quasi mit einer anderen Statur des Menschen einfach eine andere Emotionalität auch verbunden. Und das
Absolut,
finde ich halt
ja.
hier an dieser Stelle so ein bisschen schwierig, weißt du? Also sie kann nichts dafür, dass sie so groß gewachsen ist. Und andersherum, genauso gut, mag es vielleicht auch Leute geben, die genau wissen, dass sie, ich sage jetzt mal, klein und niedlich sind und nur einmal traurig gucken müssen und schon glaubt man ihnen so, ne? Also das ist halt,
Die
es gibt solche und solche, ne?
gibt es auf jeden Fall, ja. Naja, wie auch immer, sie ist da also relativ schnell im Fokus der Ermittlungen und wird dann auch irgendwie nach einer Aussage, also sie ist bei der Polizei, um einfach nur eine Aussage abzugeben, wird dann auch sang- und klanglos verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt, eben aufgrund dieser Tatsachen, dieser Indizien, dass sie kein Alibi hat, dass ihr Mann ein Alibi hat, dass sie auch die Zugriffsgewalt auf Schlüssel und Auto hatte, das Auto nachts nicht gesehen wurde, diese finanziellen Probleme, das belastete Verhältnis spielte eine Rolle. Man ist sich eben sicher, dass der Tatzeitpunkt in dieser Nacht lag. Man hat dann ihr auch gesagt, dass Mantrailer-Hunde ihre Spur oder beziehungsweise die Spur des Täters bis zu einem Autobahnzubringer in den Norden verfolgt haben. Das stimmt aber nicht so ganz. Diese Spur wurde zu einem Autobahnzubringer verfolgt, der nach Köln führt. Jetzt haben wir bei unserem Live-Abend in der Krombacher gelernt, dass man über diese Strecke dann auch über eine wenig befahrene Autobahn auch in den Norden fahren könnte. Man könnte aber eben auch ins Rheinland, ins Kölner Land und eben auch nach Düsseldorf fahren. Und da finde ich, ist immer so ein bisschen wenig ermittelt worden. Denn da war der Sohn und der hat ja genauso ein Motiv, ne? Der steckt ja genauso in dieser finanziellen Schieflage.
Na klar.
Der leidet vielleicht auch unter dem angespannten Verhältnis zwischen Eltern und Frau. Der ist bei seinem Freund. Das heißt, der hat auch nur ein Alibi von einem Freund. Das kann ein Gefälligkeitsalibi gewesen sein. Das kann auch ein finanziell motiviertes Alibi gewesen sein. Wenn ich erbe, bezahle ich dich dafür, in Anführungsstrichen. Und diese 134 Kilometer von Düsseldorf nach Koblenz, die sind dann auch relativ realistisch zurückzulegen in so einer Nacht, ne? Dann ist so ein Mord nämlich doch deutlich entspannter durchzuführen.
Ja, das ist es nämlich. Und ich hatte ja auch am Abend schon gesagt, dass ich finde, dieser Freund von ihm ist auch einfach zu nebulös. Also man weiß nicht genau, was es mit dem auf sich hat. Und ich finde, mir fehlen hier so ein paar Informationen, was das für ein Typ ist und generell, was sie beiden an dem Abend gemacht haben.
Ja, der kommt leider so gar nicht zur Sprache. Also der ist einfach nur erwähnt worden. Der hat, wie gesagt, die Aussage gegeben, dass Schemmer Junior bei ihm war und das war's. Aber für mich gibt's einfach nur wenige denkbare Szenarien. So, ne? Ich glaube nicht an einen großen unbekannten Täter, der hätte keinen Schlüssel gehabt zum Haus. Ich glaube nicht an irgendwelche Diebesbanden, die hätten keinen Schlüssel gehabt und die hätten irgendwas gestohlen, denn es wurde auch nichts gestohlen. Auch das wurde Henrike Schemmer dann irgendwie negativ angekreidet. Und dieses Motiv der finanziellen Not trifft eben auf beide Eheleute zu. Ich glaube nicht, dass die jemanden engagiert haben, um den Mord zu begehen. Dann hätte Henrike Schemmer nämlich zugesehen, dass sie ein Alibi hat, während der Mord begangen wird, um sich irgendwie in Sicherheit zu wiegen. Und der Auftragskiller hätte
Ja.
diesen Schlüssel nicht so dumm platziert, dass das auf seine Auftraggeber zurückführt. Das ist ja auch wieder total dumm. Aber das sind eben auch Fakten,
Genau.
die für die Polizei dann für Henrike sprechen. Es gibt keine Feinde, auch aus dem Geschäftsleben der Schemmers. Es gibt niemanden, mit dem die irgendwie Beef haben. Es gibt keine krummen Geschäfte. Es gibt niemanden, der ein Motiv haben könnte. Es gibt keine anderen Erben. Es gibt keine anderen Kinder. Und es ist
es gibt aber auch keinen Diebstahl.
Es ist nichts gestohlen ne? worden. Ja zumindest weiß man es nicht. Es kann ja sein, dass irgendwas verschwunden ist, von dessen Existenz niemand was wusste. Aber offensichtlich ist niemand was geklaut worden. Und man legt Henrike Schemmer jetzt auch dieses dramatische Verhalten bei der Auffindesituation negativ aus. Man sagt nämlich, dass sie so zu den Leichen hingegangen ist, um eventuelle DNA- oder Faserspuren am Tatort erklärbar zu machen.
Klar, ist denkbar. Ist denkbar. Also das ist wirklich denkbar. Das muss man sagen, würde natürlich auch ganz gut dazu passen, wenn jemand jetzt einen sehr durchdachten Plan auch hatte.
Das wäre sehr perfide, aber es wäre tatsächlich denkbar, ja. Und so wird sie dann eben, wie gesagt, eingesperrt, trotz so Zweifelpunkten wie, man kann den Todeszeitpunkt nicht eindeutig klären. Diese Man-Trailer, das ist ja eine doppeldeutige Spur, dann ihr Suizidversuch, das wird nicht ernst genommen. Was man da der Polizei vielleicht so ein bisschen ankreiden muss, dass diese Aussage nicht weiter überprüft wird. Also man setzt sie dann keinen Psychologen oder Therapeuten hin, der nochmal eingehend mit ihr darüber spricht, sondern das Thema wird so abgehakt. Weißt du, man glaubt ihr das nicht und das wird abgehakt. Es findet keine Evaluation mehr statt darüber hinaus so.
Ja, davon ab hätte sie ja auch irgendwie, wenn das eine Lügengeschichte sein sollte, irgendwas anderes erfinden können. Das darf man ja dabei auch nicht vergessen, ne? Also es ist doch ein sehr spezielles Alibi, das sie da verkündet hat. Da muss man schon sich fragen, warum sie das gemacht hat. Warum ist sie in diesem Moment dann so transparent damit umgegangen? Ist ja irgendwie dann doch auch ein bisschen fraglich, ne? In beiderlei Richtung. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, sie war so, sag ich mal, so verzweifelt, so sehr hilflos im Prinzip, dass sie nicht wusste, was sie sonst hätte sagen sollen, sodass sie dann einfach die Wahrheit rausgerückt hat. Oder auf der anderen Seite könnte man auch sagen, okay, dass sie sich dachte, sie muss ein wirklich so intimes Alibi äußern oder erfinden, dass man ihr auch nicht irgendwie, dass man schlecht widerlegen kann, weißt du?
Ja.
Also in beiderlei Richtungen, finde ich, kann das gehen, aber nichtsdestotrotz halte ich es für durchaus denkbar, dass das der Wahrheit entspricht.
Ja. Sie gibt aber an, sie könne diesen Mord gar nicht begangen haben, weil ihr Auto einfach nicht in der Lage gewesen sei, diese Strecke zurückzulegen.
Bitte sag uns, warum das so ist.
Das Auto hat sie am 8. Juli, also an diesem Freitag, bei einer Werkstatt abgestellt und das ist dann am Samstagmorgen, hat das dann der Werkstattbesitzer in Augenschein genommen und hat festgestellt, dass die Lambda-Sonde kaputt ist und ein Ventil irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Jetzt sagt Stefan Harbord in dieser Doku, beziehungsweise ein Kfz-Mechaniker präpariert das Auto, ein baugleiches Auto genau so. Stefan Harbord fährt auf so ein Feld und tut so, als ob er einen Traktor fährt und sagt, damit kann ich keine 100 Meter weit fahren. Und die kommen halt zu dem Schluss, mit dem Auto kann man in diesen 7,5 Stunden diese Strecke nicht zurücklegen und das geht überhaupt nicht. Und das wird da so als Fakt hingestellt und ich habe das auch glauben müssen, weil ich ja von Autos keine Ahnung habe, aber tatsächlich haben wir beim Live-Abend viele Leute im Publikum gehabt, die sich mit der Problematik auskannten oder auch mit Autos generell und die alle ein anderes Bild gezeichnet haben, die alle gesagt haben, dass sie auch schon diese Schäden an ihren Autos hatten und damit ganz problemlos auch große Strecken zurücklegen können. Also es scheint tatsächlich kein K.O.-Kriterium gewesen zu sein und es wurde auch vom Gericht nicht als solches gewürdigt. Ich meine, das hätte man ja wahrscheinlich auch getan. Das sind ja auch, die können ja auch Sachverständige hören oder die wissen ja auch, okay, was, in welchem Rahmen sind welche Schäden wie relevant, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Das ist halt, wie gesagt, dann so ein bisschen das, was ich meinte. Diese SWR-Doku, die zeichnet so ein sehr einseitiges Bild. Ich habe diese Szene genau vor Augen, wie Harbord da im Auto sitzt und dann irgendwie sagt, boah, nee, mit dem Auto kann ich keine 100 Meter weit fahren. Das ist halt schon so, ja gut, vielleicht liegt es auch einfach an dir als Fahrer, ne, oder vielleicht willst du einfach auch ein bestimmtes Bild erzeugen. So, das weiß man einfach nicht.
Ja, oder vielleicht hatte genau das Auto noch irgendwie einen anderen Defekt, das weißt du jetzt auch nicht, ne?
Ja.
Aber unterm Strich ist es ja so, dass diese Sache mit der Lambda-Sonde erstmal gegen Henrike spricht. Auf der anderen Seite frage ich mich, woher. Das wäre jetzt wirklich noch spannend herauszufinden, dieser Werkstatttermin an einem Samstag kommt. Denn grundsätzlich sind Werkstatttermine an Samstagen natürlich möglich, aber meistens erfordert es dann eine gewisse Planung. Also weißt du was darüber, ob es diesen Termin schon im Vorfeld gegeben hat oder war das ein spontaner Besuch?
Nee, den gab es im Vorfeld. Es war so, dass das Auto wohl schon längere Zeit Probleme gemacht hat und mit dem Besitzer der Werkstatt war abgesprochen, dass die Schemmers das Auto im Laufe des Freitags bei dem einfach auf dem Hof der Werkstatt abstellen und der, sobald er dazu kommt, dann nach dem Auto sieht. Und der ist halt erst am Samstag dazu gekommen. Das hätte auch am Freitag sein können, aber
So.
der hatte genug andere Sachen zu tun. Aber wie gesagt, auch da muss ich sagen, diese Schäden, die das Auto gehabt haben soll, die lässt, wie gesagt, Stefan Harbort in seiner Doku simulieren von der Werkstatt, ne? Und das kann man ja eventuell auch selber simulieren. Also Henrike Schemmer hätte diese Schäden auch selber vielleicht herbeiführen können, bevor sie den Wagen in der Werkstatt abgestellt hat, um sich dann ein Alibi zu verschaffen.
Also das würde den Plan wirklich perfider machen.
Ja.
Dann müsste man wirklich sagen, okay, das Auto war vorher in Ordnung. Sie hat dann den Termin vereinbart, auch unter dem Risiko sozusagen, dass ihr Mann was davon mitbekommt und diesen Fehler gar nicht kennt und vielleicht von dem Kfz-Meister angesprochen wird. Ja, also das ist ja schon, es birgt ein gewisses Risiko, so eine Lügengeschichte zu kreieren. Und alternativ wäre sie nicht mit so einem Auto so eine Strecke gefahren. Sie hätte sich gar nicht auf dieses Risiko eingelassen, zu sagen, okay, vielleicht bleibe ich auf halber Strecke jetzt irgendwo hängen und liegen. Das würde man doch nicht machen, wenn man so einen Plan schmiedet.
Es sei denn, man hätte vorher getestet, dass die Funktionstüchtigkeit trotzdem hergestellt ist.
Ja, aber
Also
wie wirst du das machen? Also, wenn du
einfach
weißt,
schon mal
okay,
nachts
ich
eine
muss
Strecke
jetzt
fahren.
richtig schnell fahren. Ja, gut, aber
Aber es gibt ja Möglichkeiten.
weißt du, ich finde, das ist, ja, das schon, aber weißt du, wenn du kein Autoprofi bist und du weißt nur, hier klappert irgendwas
Ja.
und da leuchtet irgendwas auf und so weiter und so fort, dann machst du von mir aus einmal den Versuch, fährst die 700 Kilometer, aber wer sagt dir denn, dass das noch ein zweites Mal gut geht?
Ein Risiko ist immer dabei. Wer sagt dir, dass du nicht geblitzt wirst? Wer sagt dir, dass, keine Ahnung, die Schwiegereltern an dem Abend nicht irgendwie Besucher? Also es gibt immer Risiken, ne? Also du wirst nie den Mord planen können, den perfekten Mord, ohne irgendwelche Unabwägbarkeiten zu haben. Und es kann ja sein,
Ja.
dass sie vielleicht eine Generalprobe gemacht hat, dass sie schon mal nachts die Strecke gefahren ist und so eine Art Probelauf gemacht hat. Man weiß es nicht.
Also was ich jedenfalls sagen möchte, ist, entschuldige, dass ich glaube, sollte es so sein, dass das Auto keinen Schaden hatte und sie das später präpariert hat und diesen Werkstatttermin im Vorfeld ausgemacht hat, damit es eben so aussieht, dass das Auto vorher einen Schaden hat und sie das nicht selbst machen konnte und die Strecke nicht fahren konnte, dann glaube ich auch, dass sie sich bewusst auf die Leichen gestürzt hat, um diese DNA-Spuren quasi dadurch zu begründen.
Genau,
Das würde zu diesem perfiden Plan sehr gut
das ist
passen.
die gleiche Art von durchdachter Vorgehensweise, ne? Das ist so.
Ja, genau.
Was ihr jetzt so ein bisschen zum Verhängnis wird, ist einfach Folgendes. Sie sagt, wie gesagt, sie war es nicht. Sie sagt, das Auto konnte diese Strecke nicht fahren. Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft und in dieser Untersuchungshaftperiode ermittelt die Polizei natürlich weiter und man greift jetzt auf die allseits beliebte Ermittlungssendung Aktenzeichen XY zurück und strahlt da diesen Fall aus, so als kleinen Kurzfilm. Und fragt dann in dieser Sendung und auch später gezielt mit Postern und Flyern, wer hat diese Frau gesehen und zeigt halt Bilder von Henrike Schemmer, also zum Tatzeitpunkt, fragt auch gezielt nach dem Tatzeitpunkt und zeigt auch Bilder des BMWs inklusive Kennzeichen. Und das finde ich schon auch ein bisschen hart, ehrlich gesagt.
Ja.
Daraufhin meldet sich jetzt 15 Monate nach der Tat ein Augenzeuge. Der ist nachts Motorrad gefahren in der Nähe von Koblenz und der ist von einem Autobahnzubringer runter auf die Autobahn gefahren und ist ein bisschen schnell gewesen und ein bisschen früh eingeschert und hatte dabei dann fast eine Kollision mit einem anderen Auto, konnte gerade so ausweichen und ist dann weggefahren. Das Auto hat er dann aus der Sicht verloren quasi. Aber er ist sich sicher, dass es dieser BMW war mit diesem Kennzeichen. Das will er ja genau erkannt haben und er hat da so eine Eselsbrücke sich gebaut, um dieses Kennzeichen sich merken zu können. Aber er meldet sich eben erst 1,5 Jahre nach der Tat und er meldet sich eben erst nach dieser Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY, wo eben das Kennzeichen auch voll gezeigt wurde und das Auto. Und das macht ihn natürlich so in den Augen der Öffentlichkeit unglaubwürdig.
Ja, also ich will sagen, dass ich glaube, das habe ich ja auch schon am Abend gesagt, ich halte es für fast ausgeschlossen, dass man sich so ein Kennzeichen über 15 Monate merken kann und dann auf einmal abrufen kann. Es sei denn, es war wirklich etwas, was man sich aufgeschrieben hat, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, hatte jetzt wirklich fast einen lebensgefährlichen Unfall und muss mir das irgendwo niederschreiben oder sowas. Das
Es ist ein.
kann ich mir halt, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber dass er das Auto erkannt hat, das glaube ich. Und ich verstehe auch, warum er nicht direkt zur Polizei gegangen ist, um zu sagen, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt hier eine mögliche Täterin gefunden, weil für ihn war es ja erstmal nur ein beinahe
Genau.
Autounfall.
Man bringt das ja gar nicht miteinander in Verbindung, ne? Zwangsläufig so.
Ja,
Und
genau.
dann sieht man das Auto bei XY, dann erinnert man sich daran, dann sagt man, ey, Moment, das ist doch das Auto, wo ich den Unfall hatte. Was für seine Glaubwürdigkeit spricht, ist, dass er niemals die Belohnung haben wollte, die für sachdienliche Hinweise ausgesetzt war. Also die hat er verweigert, die hätte er haben können. Er hat auch sonst nie versucht, irgendwie Kapital daraus zu schlagen. Also der hat keine Interviews gegeben, der war nicht bei irgendwelchen Podcasts oder so, der hat irgendwie sich feiern lassen. Der hat allerdings auch nicht zugestimmt, Stefan Harbort im Rahmen dieser Reportage irgendwie Rede und Antwort zu stehen, aber der konnte sich wahrscheinlich auch denken, dass er da nicht gut wegkommen würde. So.
Na klar.
Insofern, also ich halte das auch für glaubwürdig, tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass der eben von den Belohnungen nicht Gebrauch gemacht hat. Und wir haben immer wieder Fälle, wo Leute sich wirklich die abstrusesten Dinge über lange Zeiträume merken. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, der Fall des Maskenmannes Martin Ney, der dadurch unter anderem aufgeklärt wurde, dass jemand sich über 8 Jahre merken konnte, dass er ein Kind mit einem Typen in einem Auto gesehen hat im Wald beim Joggen vor 8 Jahren. Ne? So, das. Und so kann sich durchaus auch jemand so ein Kennzeichen und so ein Auto so lange merken. Das wird in der SWR-Doku so ein bisschen nachgestellt. Die versuchen auch so eine Situation zu simulieren, dass ein Motorrad von so einem Zubringer auf eine Autobahn fährt, von einem Auto geschnitten wird, ausweicht und dieser Motorradfahrer konnte sich das Nummernschild nicht merken, der konnte es nicht erkennen. Aber das heißt ja nicht, dass ein anderer es nicht kann, ne? Jeder hat irgendwie eine andere Aufmerksamkeitsspanne oder so, das ist, ja.
Das stimmt, aber mein Problem ist einfach folgendes. Wir wissen ja, dass es so funktioniert, dass wir bei all dieser Wahrnehmung, die wir haben, es reicht ein Blick in den Zim ins Zimmer oder all ihr, die das jetzt hört, keine Ahnung, wenn ihr jetzt nicht gerade im Wald seid oder sowas oder vor einer weißen Wand steht, macht mal kurz die Augen auf, schließt die Augen mal kurz und dann versucht mal genau exakt zu beschreiben, was ihr gesehen habt. Unser Gehirn kann sich nicht alles speichern und merken. Daher blenden wir das aus und vergessen in der Regel unwichtige Informationen. So. Ne, zum Beispiel, keine Ahnung, was für ein Glas oder sowas habe ich irgendwie auf der Arbeitsplatte stehen lassen oder sowas, ne, weil ich jetzt irgendwie zur Arbeit musste. Das merkt man sich nicht zwangsläufig. Habe ich es links oder rechts hingestellt? Das sind halt unnütze Informationen, weil unser Arbeitsspeicher dann irgendwann da oben an seine Grenzen stoßen würde. So, und das ist eben der Punkt, weswegen ich mir das nicht gut vorstellen kann, dass es da irgendjemanden gibt, der sich das über so einen langen Zeitraum merken kann. Also
Aber jetzt.
das Auto, ja. Von mir aus auch bei Martin Ney, Kind mit Mann im Auto auch, aber Kennzeichen, ich weiß es nicht.
Jetzt mal anders. Es gibt ja Menschen, die können sich einfach sehr viel merken, warum auch immer. Vielleicht auch, weil dieser Filter nicht funktioniert, von dem du gesprochen hast, oder nicht gut funktioniert. So, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich mir zum Beispiel sehr gut viele Details merken kann, auch die Jahre zurückliegen. Wenn ich jetzt dieser
Ja.
Motorradfahrer gewesen wäre und ich würde dir jetzt sagen, Daniel, ich habe gerade XY gesehen, ich bin mir sicher, ich habe dieses Auto in dieser Nacht gesehen und ich kann auch das Kennzeichen erkennen. Würdest du mir glauben?
Ja, wahrscheinlich würde ich es. Ja.
Siehst du,
Also
und
dir würde ich wahrscheinlich glauben, aber trotzdem glaube ich nicht, dass es andersherum du das Kennzeichen einfach so hättest sagen können.
vielleicht ist es.
Also ich glaube, dass wenn da jetzt, sag ich mal, ein Kennzeichen mit irgendwie einer Zahlenfolge ist, dass die genauso gut auch umgekehrt sein könnte oder statt einer 3 eine 2 oder was auch immer, was für Dreher es da geben kann, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, ja, genau, es war das Kennzeichen.
Ich glaube, dass das Ding vielleicht auch sein könnte, dass er wirklich einen Schock hatte von diesem Unfall, dass das wirklich so eine lebensbedrohliche Situation gefühlt für ihn war und dass deswegen dieses Kennzeichen so hängen geblieben ist.
Ja, was anderes ist mir auch nicht erklärlich. Also das muss sowas sein.
Es ist auf jeden Fall auch vollkommen
Aber
egal, da können wir
dann wäre
jetzt.
der, aber entschuldige, ganz kurz, dann wäre er doch zur Polizei gegangen. Dann wäre er doch dahin gegangen, hätte gesagt, hey, pass mal auf, mich hat hier einer
Aber er war ja
weggedrängt, ich
schuld.
hätte hier fast ein. Ach so war das.
Er
Er war schuld, was
wäre
war.
schuld gewesen. Also der hatte keinen Grund zur Polizei zu gehen. Er wäre schuld gewesen. Der war einfach nur froh, dass der aus der Situation rausgekommen ist und hat dann irgendwie halt dieses Kennzeichen gesehen. Ich meine,
Ja, okay, dann.
wir können jetzt auch Haare spalten, so viel wir wollen. Letzten Endes ist das eben das, was der Polizei oder was dem Gericht später gereicht hat. Ne? Also dieses kein Alibi. Die Umstände, diese ganzen Indizien, und das ist dann quasi der Sargnagel für Henrike Schemmer, dass sie im August 2013 eben zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt wurde. Das ist, ja, es gab eine Revision, aber die wurde verworfen 2014, glaube ich, also ein knappes Jahr später, und ist seitdem also, ist dieses Urteil rechtskräftig. 2023 hat dann ihr Mann nochmal Schadenersatz von ihr eingeklagt, also für den Mord an seinen Eltern. Das war aber jetzt nicht so, dass er wirklich Schadenersatz von seiner Frau haben wollte, sondern er wollte einfach eine Wiederaufnahme des Prozesses damit quasi erzeugen, zivilrechtlich und ja, vielleicht neue Fakten irgendwie reinbekommen, aber auch das hat nichts geändert an der Tatsache. Also die ist lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld inhaftiert, ja. Aufgrund eben dieser Umstände, über die wir jetzt gesprochen haben. Und wie gesagt, es gibt da natürlich schwammige Punkte, ne? Haben wir jetzt auch alle angesprochen, so dieses Motiv, das eben nicht nur für sie gilt. Keine Spuren letzten Endes. Sie hat auch keine Spuren an sich. Man weiß ja bei Messermorden, dass dann oft die Täter sich selber verletzen. Es ist auch keine DNA von ihr gefunden worden oder so. Keiner hat sie in dieser Nacht gesehen, außer dem ominösen Motorradzeugen. Also es ist eine wackelige Indizienkette, finde ich, aber ich sehe halt tatsächlich auch jetzt keine andere Erklärung, die großartig sinnvoll ist, außer dass die beiden zusammen irgendwie agiert haben oder so.
Ja, ist schwierig. Ich weiß es auch nicht. Ich halte es nach wie vor für denkbar, dass dieser Düsseldorfer Kumpel irgendwie was damit zu tun haben könnte.
Ja, same.
Oder dass es da, weil die einfach näher dran waren. Weißt du, das ist einfach so der Punkt. Die waren, es gibt halt diese Strecke nach Köln und dann, wie du schon sagtest, ist Düsseldorf gar nicht mehr weit. Die hätten es einfach weitaus kürzer gehabt, hätten das in dem Zeitfenster locker schaffen können, hätten auch es vielleicht bewusst so machen können, dass sie eben diesen Schlüssel dorthin legen, um Henrike vielleicht sogar in diese Situation zu bringen oder wie auch immer. Also das ist auch wirklich, sagen wir mal, sehr auffällig, dass der Schlüssel so lag, wie er lag. Und ich denke halt daher, dass es da irgendeine gewisse Motivation hintergegeben haben muss. Und diese Motivation würde für mich zum Beispiel in so einer Theorie nachvollziehbar sein.
Ja, dieser Schlüssel ergibt für mich auch überhaupt keinen Sinn und das ist auch das, was mich an diesem Fall so nervt, dass egal wie man es dreht und wendet, es immer einen Punkt gibt, der keinen Sinn ergibt. Steffen, ich habe die Woche mit Steffen gesprochen und der hat das sehr gut, der hat einen sehr guten Vergleich gebracht. Der hat nämlich auch offensichtlich sehr über diesen Fall nachgedacht und er meinte, er fühlt sich, als hätte er so einen Rubikswürfel in der Hand und er hätte immer die Seiten immer alle gleich, aber immer wäre so ein Quadrat, was er nicht richtig machen kann. So, und das ist genau so fühle ich mich auch, ne? Und dieser Schlüssel, der spricht dann schon wieder so krass irgendwie dagegen. Vielleicht ist das aber auch die Taktik, dass die sich denken, wenn wir es gewesen sind, warum sollten wir den Schlüssel so offensichtlich platzieren? Das spricht so sehr für uns, dass es schon wieder gegen uns spricht. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, ja, weiß ich. Ja, ist
Das ist
auf jeden
natürlich
Fall eine gute
gefährlich, das ist sehr
Metapher, ein gutes
gefährlich.
Beispiel, ein guter Vergleich.
Ja.
Was ist sehr gefährlich?
Naja, das ist natürlich sehr gefährlich, so den Verdacht auf sich zu lenken, um dann zu sagen, das ist zu offensichtlich, das war jemand anders, weißt du?
Ja,
Also diesen,
das ja, auf jeden Fall. Aber
ja.
ich fand diesen Vergleich zu diesen Rubiks-Würfel sehr, sehr passend.
Perfekt,
Aber das ist
absolut
ja
perfekt.
das ist definitiv so und aber durchaus etwas, was uns ja auch bei vielen Fällen begleitet, ne? Also, dass irgendein
Ja.
Puzzleteilchen dann doch nicht passt und ja, irgendwie man dann nochmal das Ganze von no vorne aufrollen möchte und dann passt es am Ende doch wieder an einer anderen Stelle nicht.
Tja, dann bleibt mir, bevor du jetzt gleich dein fettes Dislike präsentierst und wir vielleicht über Tracks der Woche sprechen und wir müssen demnächst endlich mal wieder Was wäre wenn an den Start bringen. Das fehlt mir nämlich ein bisschen. Auf jeden Fall bleibt mir dann einfach nur der Aufruf an die Community. Erzählt uns, wenn ihr diesen Fall schon kanntet oder auch eben nicht, was denkt ihr? Sitzt da die richtige Frau im Gefängnis? War es jemand anders? Gibt es ein Szenario, das wir vielleicht übersehen haben? Und wenn ihr kein Teil der Community seid und uns zuhört, dann werdet doch Teil der Community. 10.000 Follower bei Insta habe ich für nächstes Jahr angepeilt. Wir gehen auf die 5.200 zu. Und irgendwie glaube ich, wenn wir so 5.300, 5.400 dieses Jahr erreichen, dann glaube ich an die 10.000. Dann schaffen wir das. Helft uns zu wachsen. Macht gerne auch Werbung für uns. Ich höre immer wieder von neuen Leuten, von neuen Followern, dass die auf uns gestoßen sind durch Mundpropaganda im Freundeskreis. Das bringt also was. Helft uns da irgendwie zu wachsen. Teilt uns in euren Stories und ja, hört uns weiterhin zu. Das ist schon ein sehr, sehr geiles Jahr gewesen. 2024, so aus Podcast-Sicht, da haben wir eine ordentliche Schippe drauflegen können im Vergleich zu den Vorjahren, aber wir möchten diesen Trend natürlich
Oh
fortsetzen.
ja. Ja, das Jahr war wild. Das kann man nicht anders sagen.
Es ist auch so crazy, wenn man überlegt, dass.
Heute vor einem Jahr hätten wir uns das nicht vorstellen können, dass wir irgendwie live sind mit Radio und bla bla bla. Ihr wisst das jetzt alles schon. Aber es ist nach wie vor atemberaubend.
Ja, es ist auch so atemberaubend, dass unser Bühnendebüt ja im Prinzip erst ein halbes Jahr her ist. Und jetzt waren wir seitdem schon dreimal, also insgesamt viermal auf der Bühne. Und das hat sich.
Fabian ist mittlerweile gar nicht mehr aufgeregt übrigens, der chillt dann nur noch vorher.
Und das hat sich irgendwie, das ist alles so, hat sich alles so entwickelt, so total surreal. Und das war wirklich vor einem Jahr noch nicht absehbar. Im Prinzip, dass wir dieses Jahr wirklich Live-Auftritte haben, gleich mehrere, das war ja im Februar noch nicht absehbar. Ne? Das hat sich so, glaube ich, im März so langsam rauskristallisiert.
Naja,
Ja, und
genau.
das Radio-Ding nach wie vor auch total surreal, sich selber im Radio zu hören. Ich liebe einfach das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Und mit wir meine ich. Auch ihr, also ihr True Crime Family, weil, wie schon so oft gesagt, ohne euch würden einfach nur Daniel und ich miteinander sprechen und hätten diese für uns wirklich unfassbaren Erfolge, weil so fühlt sich das halt an und es ist wirklich absolut nicht daran zu denken gewesen. Das wäre ohne euch nicht möglich gewesen und ich kann es immer wieder nur sagen, wir können uns nicht genug bei euch bedanken.
Ja, weil es einfach auch nicht selbstverständlich ist. Das ist einfach so. Wir sind da einfach sehr demütig und denken uns einfach, okay, das ist nicht selbstredend, dass man so lange am Start bleibt und dass man irgendwie weiterhin wächst und es viele Leute draußen gibt, die gerne zuhören und so weiter und so fort. Also ich weiß, wir wiederholen uns da immer wieder, aber es ist einfach so.
Ja, da schließe ich mich Daniel vollumfänglich an und ja, zu diesen Möglichkeiten der Unterstützung, die wir dann irgendwie auch dank euch aufgebaut haben, gehören eben auch so Sachen wie die Möglichkeit, uns bei Ko-fi zu unterstützen, was in den virtuellen Hut zu werfen, wenn ihr das möchtet, sind wir auch sehr dankbar, passiert immer wieder mal. Oder eben kurze Werbung über unseren Partner Holy, dann über unseren Blutrausch-Link zu bestellen. Wenn ihr Bock auf Holy-Produkte habt, da gibt es jetzt irgendwie so ein paar neue Sachen, die ich total geil finde. So ein Energy-Drink, der nach diesen Eisbonbons schmeckt, war in der letzten Packung, die wir bekommen haben. Aber mein Favorite ist tatsächlich dieser Eistee-Shisha-Doppelapfel. Ich bin süchtig nach dem Zeug. Wenn das für euch irgendwie cool klingt, guckt mal rein ins Sortiment. 5% beziehungsweise 5 Euro Neukundenrabatt unter Blutrausch 5 und 10% für Bestandskunden unter Blutrausch. Tja, kann man schon mal machen. Macht man wenig verkehrt mit. Wir nutzen die Scheiße, wie gesagt, täglich selber. Es ist ultra geil. Es ist super lecker. Es ist kalorienreduziert. Ich liebe es. So, Love Letter over. Fast schon One Love draus geworden hier.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade, wäre es jetzt nicht so spät, Lust, irgendwie was anzurühren, aber ich lasse es mal sein jetzt. Ja, so ist es.
Aber du hast ein Dislike dabei.
Ja, genau. Mein Dislike der Woche ist der überaus inflationäre Gebrauch des Begriffpaares alles gut. Ich kriege mittlerweile, werde ich so richtig genervt, wenn jemand alles gut sagt, weil. Ich meine, ich nutze es selbst ab und zu und die herkömmliche Benutzung von alles gut ist ja in Ordnung. Nur das suggeriert ja immer so eine Rechtfertigungshaltung. Weißt du, und die Leute sagen mittlerweile zu jedem Scheiß alles gut. Das regt mich total auf. Ja, du fragst, ich hatte das neulich an der Supermarktkasse. Entschuldigung, stehen Sie an? Alles gut. Ich sage, hä, habe ich was falsch gemacht oder was? Weißt du, und so hat man immer so kleine Momente im Leben und dieses alles gut, das ist so nichts sagen. Das ist so wirklich für mich komplett entwertet mittlerweile und das stört mich extrem.
Muss ich mal drauf achten, ist mir tatsächlich so in der Inflationalität noch nicht aufgefallen, aber ja, muss ich mal drauf achten.
Alles gut, Fabian.
Alles gut. Ich habe leider keinen One Love und ich habe auch keinen Dislike. Ich bin froh, dass ich den Fall einigermaßen unfallfrei rübergebracht habe, ohne irgendwelche aufgefrischten Stichpunkte dazu oder so. Ich bin froh, dass wir nochmal am Mikrofon saßen, nach gefühlt irgendwie einem halben Jahr, obwohl es nur 2 Wochen waren und hast du einen Track der Woche für uns?
Ja, also zum einen höre ich immer noch gerne Billie Eilish, Birds of a Feather, unglaublich geiles Lied. Aber jetzt kam neulich noch mal im Radio Killing Me Softly von den Fugees.
Boah,
Und
geiles Ding.
das Ding ist einfach, warum, was macht das Lied mit mir? Das kann ich mal ganz kurz hier skizzieren. Als man so Jugendlicher war, also noch lang kein Heranwachsender, sondern ein Jugendlicher, und das gerade so anfing, dass man halt quasi so viele Dinge eigenständig machen konnte, länger draußen bleiben und solche Dinge und so. Und man so Einblicke in die ins Erwachsenwerden bekam, was ja auch bedeutet, dass man ganz viele Freiheiten hat. Da kam dieses Lied irgendwie bei mir raus oder kam es raus und das hat in mir immer so ein Gefühl geweckt, so nach dem Motto, okay, ey, cool, jetzt kommt bald so diese Aufbruchstimmung, jetzt kann ich rausgehen, mich mit Freunden treffen, irgendwie ins Kino gehen. Dieses Video spielt ja auch im Kino. Keine Ahnung, irgendwie ein Rendezvous oder sowas, ein Date haben und so, solche Dinge. Und das alles irgendwie sind solche Gefühle, die quasi ja durch entstanden sind durch dieses Lied. Naja, und für mich war das nochmal so eine kleine Zeitreise, wie ich das nochmal im Radio hörte, weil ich das einfach genauso nochmal gefühlt habe wie vor, ach ja, wollen wir jetzt nicht über das Alter sprechen, ne? Vor ein paar Jährchen, sagen wir mal so.
Ja, Fugees, ich liebe ja nach wie vor Fuji La. Das ist für mich so einer der besten Hip-Hop-Beats, die es jemals gegeben hat. Das, ich weiß auch nicht, das ist einfach ein zeitloses Stück. Das ist so wie Lunis, I Got Five on It. Das ist so ein Ding, das ist einfach immer geil. Immer, immer, immer. Und das kann man auch nicht satt hören. Das ist einfach zeitlos gut. Ja.
Und perfekt, ja, genau.
Ja, mein Track der Woche ist Amity Affliction Pittsburgh. Das ist so eine Metalcore-Band und das Lied ist einfach so, ja, etwas härtere Gangart, bisschen Geschrei, bisschen melodisch, aber es ist, ich finde es einfach übertrieben geil. Es berührt mich textlich sehr. Es ist die perfekte Mischung aus Härte und Melodie. Es ist einfach ein absolutes Meisterwerk. Ja,
Klingt total ansprechend jetzt.
ja für dich natürlich
Möchte
gar
ich total
nicht.
hören.
Ja,
Na
aber
klar.
ja, es ist auch immer mal
Nein,
Zeit für.
also.
Es muss auch mal Zeit für brutale Musik sein. Und das ist es gar nicht. Es ist eigentlich schon eher auch melodisch als brutal, aber
Ja, das ist, ich wurde einfach skeptisch, als du melodisch und Geschrei in einem Satz gebracht hast. Und da habe ich gedacht, okay.
es ist.
Ja, okay, es gibt halt Remixe, ne? Jetzt habe ich gesehen, Popcorn mit Tabasco-Geschmack. Ja, keine Ahnung, so what, ne?
Nein, ich mag das, wenn Lieder, die, also ich mag natürlich auch gerne sehr, sehr aggressive Musik und ich mag auch gerne melodische Musik, aber ich mag das sehr, sehr gerne, wenn Musik diese Grenze zwischen Brutalität und Melodiosität irgendwie elegant reitet. So, das mag ich sehr gerne. Naja.
Ja, also ich verstehe das dahingehend, als dass ich durchaus auch eine gewisse Aggressivität in manchen Musikstücken auch geil finde. Das ist schon so. Also ich
Ich
mag es
meine,
auch rauer, aber halt nicht unbedingt in diese, also nicht in diesem Musikgenre so.
ja, es ist einfach so, das geht dann ja auch so auf einen über, das berührt einen irgendwie, ne? Ich meine, wenn du, weiß ich nicht, dann im Hip-Hop-Bereich eben Last Days von Onyx hörst, dann diese 3,5 Minuten, dann hast du einfach Bock rauszugehen und Autos anzuzünden. So, das ist einfach irgendwie.
Das Problem ist bei Onyx, der könnte dir auch einen Liebesbrief vorlesen, du hättest Bock, ein Auto anzuzünden, ne? Das ist einfach die Stimme des Typen.
Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Last Days, da gibt es so eine Version mit Dead Press zusammen, das ist so für mich, das ist einfach so aus Hip-Hop-Sicht pure Aggressivität einfach. Das ist richtig gut. Ja.
Ja, also ich sag mal, Aggressivität ist durchaus etwas, was ich an Hip-Hop auch immer mochte. Das ist so. Also zwar mag ich auch sehr diesen Storytelling-Conscious-Rap-Kram,
Ja.
aber das finde ich, also diese harte Seite habe ich durchaus auch immer ganz gerne gehört.
Storytelling ist natürlich auch, wenn es gut gemacht ist, total geil. Ich habe da jetzt die Tage mit jemandem drüber gesprochen und also ich kann es für mich runterbrechen auf Musik generell, egal welches Genre. Ich mag Musik, die Emotionen in mir auslöst und die mich in der Seele berührt und deswegen mag ich so Popmusik und so Konservenmusik nicht, weil um mich in der Seele zu berühren, muss die Musik selber Seele haben und das hat so 0815 Musik halt oft nicht. So.
Ja, das stimmt, es sei denn, ja.
Und deswegen, ja, ist so, weiß ich nicht, so ganz, ganz viel, was so allgemein tauglich ist, so gar nicht meine Sache. Ne?
Ja, also da weiß ich genau, was du meinst. Und mir geht es ja genauso. Es sind alles Retorten ein Stück weit. Ja, mit Ausnahme mancher jetzt schon Classics, wie zum Beispiel, ich kann es nicht oft genug sagen, Apache.
Oder
Ich finde, der Typ
Bin.
ist einfach ein Monstrum. Was mir aufgefallen ist, jetzt dieser Tage, ich wollte das jetzt unbedingt mal bringen, Lanz sagt das immer, dieser Tage, ich finde das total cool, ich feiere das. Also was ich jetzt in letzter Zeit gemerkt habe, ist, dass ist ein bisschen seltsam. Und zwar fange ich jetzt langsam Musik, also mir gefällt jetzt mittlerweile Musik, die ich, als wir jung waren, also Jugendliche oder 20-Jährige, immer mit 40-Jährigen verbunden habe. Und das ist doch ein bisschen strange, weil man sollte ja meinen, man nimmt so die eigene Musik mit in die 40, weißt du? Aber bei mir ist das anders. Ich stehe jetzt auf einmal auf diese ganzen 80s-Dinger und so. Voll seltsam.
Das liegt einfach daran, dass die 80s-Dinger einfach gut sind. So. Und
Ja,
jetzt.
aber das, verstehst du das? Also, so, also ich glaube, das erste Mal, als ich Bruce Springsteen zum Beispiel gefeiert habe, habe ich mir gedacht, okay, da ist was in mir. Es gibt da
Das
eine dunkle
natürlich.
Seite.
Okay, Aufruf an die Community. Droppt eure Lieblings-80s- und 90s-Lieder in den Kommentaren zu dieser Folge. Ich will da ganz, ganz schlimme Sachen sehen. Ich meine, gerade die 90er haben uns mit sehr, sehr fragwürdiger Musik versorgt. Also wer kann sich nicht an, weiß ich nicht, die unzähligen Tracks von DJ Bobo erinnern? Ich hatte ein Album. Wer kann sich nicht an diese gezeichneten Erotic-Videos erinnern? Und wenn ihr wissen wollt, was es für eine Verbindung zwischen Daniel und Erotic gibt.
Ruhe, nichts erzählen.
Nee, okay. Mantel des Schweigens. Aber geil, auf jeden Fall. Das war eine gute Zeit einfach.
Möglicherweise gab es ja einen ganz direkten Bezug und das ist nicht erotisch, so viel kann ich euch schon mal sagen. Also nicht so, wie man das jetzt denken könnte.
Ja.
Aber weißt du, was ich beim Aufräumen gefunden habe, Fabian?
Was hast du gefunden?
Eine Maxi-CD, die ich tatsächlich nicht wegschmeißen konnte. Mr.
Von?
President Coco Jumbo.
Oh, Alter, Coco Jumbo ist aber auch so ein geiles Ding gewesen damals. Boah,
Ja, Mann,
nee,
die konnte ich jetzt
ich
nicht
wollte nie wieder singen.
wegschmeißen.
Ich wollte nie wieder singen im Podcast. Ich war gerade kurz davor.
Und du hast angefangen, ich habe nichts gemacht.
Ja, damit beenden wir diese Aufnahme jetzt am besten und sind raus für heute. Ja, danke fürs
Put me
Zuhören. Danke
up, put
fürs.
me down.
Put my feet back on the ground.
Wo
Put
ich habe einen
me
neuen
up.
Ohrwurm, den kann ich jetzt auch. Pass auf, ich habe jetzt so viel Radio in letzter Zeit gehört, Fabian. Zum gegebenen Zeitpunkt werde ich mich damit konfrontieren mit so einem neuen Singsang, den ich vorbereitet habe. Ich liebe es. Es ist
Ich freue
komplett
mich
schief, aber
sehr.
es muss so sein.
Ich freue
Ja,
mich
noch.
extrem. Vielen Dank, ja. Ja, dann gehe ich jetzt ins Bett und harre der Dinge, die da kommen.
Mach das mal. In diesem Sinne, tschö mit Ö da draußen. Macht's gut.
Ciao, Dankeschön. Tschüss.